Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge Investments for Future. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch heute habe ich einen tollen Gast mit einem tollen Thema, denn heute geht es um Impact Investing bzw. auch Shareholder Aktivismus. Was es damit auf sich hat, das sagt uns heute Nick Krämer, der den Podcast Finance for Future initiiert hat und der sich schon seit Jahren mit dem Thema Impact Investing auseinandersetzt. Wie wir unser Geld heute ausgeben und anlegen, entscheidet, wie die Welt von morgen aussieht. Das steht auf der Website von Finance for Future und beschreibt, glaube ich, ganz gut den Ansatz, den Nick und die anderen aus dem Team verfolgen. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Hi Nick!
Hallo!
Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir sprechen heute zum Thema Impact Investing und ich bin schon ganz gespannt, was du uns für Insights zu dem Thema geben kannst, weil es tatsächlich im Bereich nachhaltiger Geldanlage auch eine große Rolle spielt. Wie bist du denn zu deiner jetzigen Tätigkeit und zu dem Interessensfeld gekommen?
Ich habe ja einen kleinen Umweg gemacht mit meinem Maschinenbaustudium. Damit habe ich eigentlich mit 18 angefangen und habe dann aber im Laufe meines Masters so zwei Prozesse gleichzeitig gehabt, die sich ein bisschen ergänzt haben. Und zwar einmal das, dass ich ein bisschen desillusioniert war, was du als Ingenieur so an Impact leisten kannst. Da denken die meisten, hey, du kannst doch alles erfinden, alles nachhaltiger machen, alles besser machen. Aber ich hatte dann so den Eindruck, ich war im Ultraleichtbau unterwegs, das also mit dem Ziel, irgendwie Autos und Flugzeuge leichter zu machen, um CO2 zu sparen. Das Problem ist aber, wenn das Auto dann leichter ist, aber die erste Idee, die die Marketingabteilung hat, ist halt dann den Massagesitz reinzubauen und dass alle mit einem 3-Tonnen-SUV durch die Gegend fahren, dann fühlt man sich einfach ja so ein bisschen missbraucht fast schon.
Ja.
Und der zweite Trend war einfach, dass ich mich da mal selber mit meinen Finanzen beschäftigt habe und dann kam so das Thema Sustainable Finance auf meinen Tisch. Und das fand ich für mich faszinierend, weil wir sind ja alle Teil von dieser großen Weltwirtschaft. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das einfach nicht verstehe. Warum machen wir, was wir machen? Und dann habe ich mich einfach damit eingelesen. Ja, und dann ging es immer tiefer rein. Ich habe auch dann selber den Podcast mit Finance for Future gestartet und habe gemerkt, dass das bei vielen Leuten Resonanz findet. Und ich hatte dann einfach das Gefühl, dass ich da mehr zu erkunden habe, als ich als Ingenieur hätte leisten können. Und so bin ich da reingekommen, habe dann die Begeisterung auch für den Begriff Impact entdeckt. Also diese Unterscheidung zwischen ESG, nachhaltig investieren, und dann wirklich auch wirkungsorientiert zu investieren, die ja bei vielen leider gar nicht auf dem Schirm ist. Ja, und da versuche ich eben meinen Teil beizutragen, dass das besser unterschieden wird.
Ja, sehr gut. Du hast es gerade schon angesprochen. Magst du uns erklären, was denn die Unterschiede zwischen ESG und Impact Investing denn genau sind?
Eigentlich sind das zwei ziemlich gegenteilige Begriffe sogar, auch wenn es oft sehr gemischt wird. Also ESG, die drei Buchstaben E, steht ja für Environmental, also Umwelt, S für Social, Soziales und G für Governance, also Unternehmensführung. Mhm. Das sind so drei Dimensionen, in denen man mal angefangen hat, den Begriff Nachhaltigkeit zu betrachten. Und dann gibt es ESG-Rating-Agenturen, die bewerten alle großen Unternehmen auf der Welt und sagen dann halt, hey, Nestlé hat einen Score von 28 von 100 und Tesla hat einen Score von 17 von 100. Je weiter runter es geht, desto besser ist es. Das Problem dabei ist jetzt aber, erstens bedeutet diese Zahl nicht, wie nachhaltig ein Unternehmen ist, sondern wie gut dieses Unternehmen Nachhaltigkeitsrisiken managt. Dazu muss man verstehen, wo der Ursprung von ESG ist. Da ging es nicht darum zu bewerten, wie nachhaltig ein Unternehmen ist, damit wir alle wissen, welches Unternehmen toll ist und welches nicht. Da ging es darum, dass die großen Vermögensverwalter, also BlackRock, Vanguard und Co., die man heute so kennt, die haben gemerkt, hey, das Thema Nachhaltigkeit, das kommt jetzt um die Ecke. Wir können das nicht einschätzen. Was bedeutet das eigentlich für unsere Assets, also für unsere Vermögenswerte? Liebe Ratingagenturen, die ihr uns schon seit Jahren die Bonität, also die Kreditwürdigkeit unserer Unternehmen bewertet, bewertet uns doch auch mal die Risiken, die aus dem Thema Nachhaltigkeit in diesen drei Dimensionen E, S und G für unsere ökonomischen Interessen resultieren können. Das war der Ursprung des Ganzen. Und heutzutage sind alle großen ESG-Ratingagenturen, das gibt es ja auch ein paar verschiedene, die haben auch unterschiedliche Ansätze, deswegen teilweise auch sehr unterschiedliche widersprüchliche Ergebnisse, dass die trotzdem alle, wenn man sich die mal anguckt, sehr kontraintuitiv sind. Wie kann es sein, dass ein Ölkonzern genauso gutes Rating hat wie ein Tesla? Klar, Tesla hat auch seine Schwächen, aber da merkt man schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn man sich anguckt, was ESG eigentlich sein soll, nämlich eine Risikobewertung, dann macht das Ganze auch Sinn. ESG ist nicht falsch. ESG macht das, was es macht, sehr gut. Und wenn ein Ölkonzern zum Beispiel sehr gute Nachhaltigkeitsrating-Reports verfasst und politischen Lobbyismus betreibt und dafür sorgt, dass das Geschäft immer weiterläuft, dann ist das ein gutes Nachhaltigkeitsmanagement. ich sage da mal ein bisschen plakativ, wenn der Ölkonzern einfach jeden besticht, der sieht, dass da irgendwo Öl ausläuft und in die Umwelt läuft, damit das niemals an die Presse kommt, kann dieser Fakt, dass da Öl ausläuft, was ja ein riesengroßer Super-GAU ist, kann aber niemals dem Unternehmen selbst an Schaden werden, weil das niemals an die Presse kommt. Da kann niemals eine Strafe verhängt werden. Auf der anderen Seite der kleine, dunkelgrüne Ingenieursbüro aus der Schweiz, die vielleicht eine neue Technologie entwickeln, die haben überhaupt keine Zeit, mit ihrem Team aus 7, 8 Leuten einen Nachhaltigkeitsreport zu schreiben. Die kriegen nicht mal ein ESG-Rating. Und das ist so diese Geschichte bei ESG. Und da wird meiner Meinung nach leider ein bisschen dieses Missverständnis, mit ESG retten wir die Welt, ja, so in die Welt gestreut. Und wenn man dann ins Kleingedruckte guckt, die Leute, die dazu die Texte schreiben, die Vermögensverwalter und Ratingagenturen, die schreiben juristisch immer alles richtig, das ist nie anzufechten. Aber bei den meisten Leuten tatsächlich in der Praxis wird das einfach nicht verstanden, was ESG einfach ist. Und das ist schade. Und Impact auf der anderen Seite, wenn man Leute fragt, hey, was bedeutet nachhaltig investieren für dich? Dann wollen eigentlich, da gab es eine Umfrage, um die 70% der Leute erwarten automatisch eine Wirkung mit einem nachhaltigen Investment. Das ist für die selbstverständlich. Aber das ist es nicht bei ESG. Und während ESG also die Folgen, oder sage ich mal ESG, betrachtet die Folgen von der Umwelt auf mein Asset, also von außen nach innen. Und Impact Investing hat jetzt ein komplett anderes Verständnis, sondern da geht es darum, naja, wie beeinflussen wir denn mit unseren Assets die Umwelt? Also da geht es in dieses Externalisieren und wie können wir die Welt gestalten mit auch unseren Impact Investments? Also komplett anderer Ansatz, ziemlich gegenteilige Konsequenzen, wenn man diese Ansätze auch verfolgt, und das muss verstanden werden.
Ja, einfach auch sehr aktiv der Ansatz, ne? Also während ESG halt recht passiv ist und man die Fonds sozusagen nutzt, die einem gegeben werden, kann man halt mit Impact Investing sehr viel gestalten, oder?
Genau, also grundsätzlich impliziert sowohl nachhaltig investieren als auch Impact Investing, dass man sich irgendwie tiefer damit beschäftigt, in was man da eigentlich investiert. Das ist jetzt nicht einfach nur so Augen zu und ich investiere einfach mal los. Aber wie gesagt, beides tut das und Impact Investing hat verglichen zu ESG trotzdem ganz andere Implikationen, ganz andere Bedeutungen für das, was man dann eigentlich tun möchte. Was ich immer wichtig finde, ist, dass Impact Investing ist ein Ansatz. Impact Investing ist keine Anlageklasse, sondern das ist ein Ansatz, der grundsätzlich in allen Anlageklassen stattfinden kann. Das ist eher so ein Mindset, mit dem man an das Ganze rangehen kann. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was so der Ursprung von dem Begriff Impact Investing ist, da kommt ja auch so ein bisschen aus der Nische mit den Leuten mit ganz viel Geld, also den Philanthropen, die sich dann gedacht haben, hey, wir wollen Impact machen und die Welt verbessern. Und in deren Wording bezieht sich Impact Investing meistens nur auf so Investments, in denen wir als PrivatanlegerInnen nicht so gut investieren können. Das sind zum Beispiel Startup-Investing, das ist vielleicht ein Wald-Investment, das ist Private Equity, also wirklich, wenn man in Familienunternehmen reingeht und fast schon die Kontrolle da übernimmt, also ein sehr starker Investor und Investorin da ist. Ich persönlich mag aber diese Betrachtungsweise, dass es wirklich ein Ansatz ist, der überall stattfinden kann. Und das heißt auch an der Börse. Also bei Aktien, Fonds und ETFs. Bei mir geht es immer bei Impact Investing darum, dass ein Impact entsteht. Und um zu verstehen, wie ein Impact, ja, um zu sehen, wie Impact funktioniert, muss man halt verstehen, wie Kapitalmärkte etwas funktionieren. Und Kapitalmärkte sind etwas komplexer geworden die letzten Jahrzehnte, das muss man zugeben. Das sind sehr abstrakte Gebilde geworden. Da gibt es ja auch die Finanzmarktkrise 2008, ist ja auch dadurch entstanden, dass da gewisse, ja, also sich so Pyramidensysteme von Finanzprodukten aufgebaut haben. Und wenn man einen Impact haben will, muss man dann dort auch irgendwie verstehen, wie die ganzen Prozesse da ablaufen. Und was aber so ein ganz einfaches Ergebnis ist, wenn man sich auch mal so die Forschung anguckt, die in dem Bereich gemacht wird, dass es an der Börse zum Beispiel nicht so einen großen Impact hat, wenn man sich einfach die grünsten Aktien aussucht und darin investiert und nicht in die braunen Aktien. Dann sagt man, hey, ich habe meinen dunkelgrünen Fonds und der ist ja noch ein bisschen dunkelgrüner als alle anderen, boah, ist das super gut. Aus den gleichen Gründen, warum es ETFs überhaupt gibt, das ist diese Kapitalmarktforschung aus den 1970er Jahren, für die gab es auch zig Nobelpreise, hat das nicht so wirklich eine Auswirkung, die grünsten Aktien zu kaufen. Erst recht nicht in diesem großen Kapitalmarkt von den großen Aktien, also Amazon, Microsoft oder auch die grüneren Vestas zum Beispiel als typisch grüne Aktie, weil man wirklich sagt, der Kapitalmarkt ist so schnell und verarbeitet Informationen so schnell, ist so effizient in dem, was er tut, dass wenn ich als nachhaltiger Investor aus Nachhaltigkeitsgründen eine grüne Aktie kaufe, das wird sofort wieder ausgeglichen vom Kapitalmarkt, weil die Aktie, die ich kaufe, muss mir jemand verkaufen. Und am Ende merkt das Unternehmen, merkt das überhaupt nicht, dass gerade eine Aktie die Hand gewechselt hat. Und was das im Gegensatz dazu halt eigentlich den Impact haben kann, ist das Thema Shareholder Engagement. Das ist ja auch so mein Lieblingsthema in dem ganzen Bereich.
Okay, super, super spannend. Was ist denn genau Shareholder Engagement, beziehungsweise was meinst du damit und was sind vielleicht noch andere Arten, außer jetzt über die Börse zu gehen?
Genau, also dann erstmal kurz zum Shareholder Engagement, dann bleiben wir noch kurz bei der Börse, bevor wir das abschließen. Da geht es darum, dass du als Aktionär oder als Aktionärin ja nicht nur Gewinnrechte hast mit deiner Aktie, also ein Anrecht auf die Dividende vom Unternehmen, sondern du hast ja auch Stimmrechte. Dir gehört das Unternehmen zu einem ganz kleinen Stück. Also der CEO im 50. Stockwerk in New York, der arbeitet für dich und der ist dir Rechenschaft schuldig. Natürlich nur zum kleinen Teil. Aber du hast gewisse Mechanismen, die du nutzen kannst, um das Unternehmen zu transformieren und zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass wir in diese Richtung gehen, ich möchte, dass wir in diese Richtung gehen. Und das mag ich eigentlich sehr gerne, weil im Gegensatz zu diesem, ich mache die Augen zu und ignoriere einfach, dass es braune Unternehmen gibt und investiere nur noch in die grünsten Unternehmen, ist das wirklich so ein pragmatischer Ansatz zu sagen, hey, ich will nicht ignorieren, ich will transformieren. Weil ich kann nicht ändern, dass es ein Nestlé gibt. Nestlé ist einer der 7 großen Nahrungsmittelkonzerne, die irgendwie alles in der Hand haben. Und jetzt zu sagen, ich investiere einfach nicht in die, weil es da natürlich Kontroversen gibt bei so einem riesen Unternehmen, das ist, finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen naiv. Stattdessen kann man auch sagen, wenn wir als Aktionäre da reingehen und das Licht auf gewisse Kontroversen leuchtet und sagen, hey, das müssen wir aufarbeiten, das müssen wir verändern. Wenn wir da eine kleine Sache schaffen und dass dieser riesen Weltkonzern Nestlé tatsächlich umstellt, hat man tatsächlich so einen großen Impact erreicht, da kann man in noch so viele Startups investieren, bis die so groß skaliert sind, das dauert Ewigkeiten. Also das ist dieses Shareholder-Engagement-Thema, das muss man übrigens auch nicht selber machen, für Leute, die sich jetzt vorstellen, na, wie geht das denn? Das macht ein Fonds für euch oder kann zumindest ein Fonds für euch machen. Leider machen es selbst die meisten aktiven Fonds auch nicht. Das heißt, da muss man ein bisschen schauen, welche Fonds leisten denn überhaupt Engagement und welche nicht. Und das sind nicht die mit den höchsten Kosten, die dann auch am meisten leisten. Leider ist es so, dass es tatsächlich auch der bekannteste nachhaltige Fonds jetzt in Deutschland, sage ich mal, die Pioniere, die haben über 3% Fondskosten, machen aber überhaupt kein Engagement. Was ich dann immer finde, ja, finde ich sehr schade. Da gibt es zum Beispiel den Eco-Reporter als gute Quelle, da kann man ein bisschen schauen, wie viel Engagement diese Fonds dann auch leisten. Das ist dann so, wie wenn ich meine Unternehmensauswahl, also ich delegiere ja praktisch an meinen ETF oder meinem Fondsmanager, delegiere ich ja auch die Auswahl der Unternehmen, in die ich investiere. Warum delegiere ich nicht dem gleich auch die Ausübung meiner Aktionärsrechte? Und das kann einen Impact haben. Da gibt es auch spannende Beispiele von, dass tatsächlich ExxonMobil, also riesengroßer dunkelbrauner Ölkonzern, überhaupt seinen ersten Nachhaltigkeitsreport verfasst hat. Ich glaube, das war 2007. Das ist durch einen grünen Investor entstanden, der seine Aktionärsrechte genutzt hat. Gibt es natürlich auch viele andere Beispiele. Gerade läuft eine Kampagne gegen einen Schweizer Minenkonzern, der in Australien neue Projekte zur Kohleabbau eröffnen möchte. Und da sind gerade Aktionäre dabei, sich dagegen zu formieren. Das sind natürlich jetzt die sehr dunkelbraunen Beispiele. Aber was man auch sagen kann, ist, es gibt kein Unternehmen, was perfekt ist. Selbst die grünen Unternehmen, da können nachhaltige Aktionäre immer auch Engagement betreiben und das Unternehmen verbessern. Also das ist so diese Welt der Börse. Und was die Wissenschaft sagt, ist, die grünsten Aktien auszuwählen, ist zwar gut für dein Gewissen und du hast ein sauberes Depot, aber das ist alles andere als Impact. Impact kannst du durch die Ausübung der Aktionärsrechte haben. Und das hatte ich schon gesagt, Impact Investing klassisch gesehen ist eigentlich diese alternative Investments, also Startups und so weiter. Ist es als Privatanleger nicht immer ganz einfach reinzukommen, aber es gibt immer mehr Wege. Auch da macht sich der technologische Fortschritt bemerkbar. Das Thema Blockchain ist ja auch ganz groß. Ich glaube, viele von deinen ZuhörerInnen kennen bestimmt das Thema Crowdinvesting. Viele von den Crowdinvesting-Plattformen nutzen mittlerweile übrigens die Blockchain einfach als Buchhaltungstool. Das hat also nichts mit Kryptowährung oder irgendwas zu tun. Macht einfach nur die Buchhaltung einfacher. Und über sowas kann man dann zum Beispiel in erneuerbare Energien investieren. Und ganz wichtig, nicht in irgendwelche Aktien von Unternehmen, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben, sondern wirklich in die Sachwerte erneuerbarer Energien. Das heißt, deine Rendite ist nicht der Gewinn eines Unternehmens, sondern deine Rendite ist der Erlös aus dem Stromverkauf. War übrigens eins der ganz wenigen Investments, die im letzten Jahr positiv waren, weil die Strompreise natürlich hochgegangen und alle anderen Asset-Klassen sind in den Keller gefallen. Und genau, erneuerbare Energien ist ein Thema. Wald kann man auch investieren, auch wenn das sehr mit Vorsicht zu genießen ist, weil da muss man sich genauer angucken, wie gut sind diese ökologischen Konzepte durchdacht. Wenn man da nämlich sieht, da ist so eine Monoplantage und die wird alle 10 Jahre komplett abgerodet, das tut der Ökologie, dem Ökosystem da vor Ort auch nicht gut. Das heißt, da darf man sich ein bisschen mit beschäftigen. Auch bei erneuerbaren Energien. Da sieht man dann auch, wenn in den Werbeprospekten schon ein riesengroßer so ein Solarpark mitten im Wald steht, Kopf anschalten. Da standen vorher Bäume. Warum fangen die an, Bäume abzuholzen und dann einen riesen Park hinzubauen? Und dann darf man fragen, hey, waren da wirklich Bäume vorher? War da ein Parkplatz vorher? Und dann muss man sich einfach ein bisschen mit auseinandersetzen, wie durchdacht sind diese Konzepte eigentlich wirklich, dass man da nicht diesen Marketingbroschüren zu Opfer fällt. Genau.
Ja, gut, es gibt ja auch Gründe wie Standortgüte oder sowas, warum man einen Windpark ausgerechnet an dem Standort errichtet oder nicht an einem anderen, also dass man einfach mehr Energie daraus ziehen kann. Ich glaube, da gibt es auch nochmal andere Aspekte. Genau. Aber es stimmt absolut, was du sagst, man muss dann auch mehr hinter die Fassade gucken und sich wirklich da einlesen. Ich fand es total interessant, was du über diesen Einfluss erzählt hattest, dass man auch als Besitzer von Aktien, Privatanleger eben auch Einfluss haben kann. Ich habe selber auch Aktienanteile und weiß, dass ich dadurch eben auch Einfluss erheben kann, werde dann auch regelmäßig zu den Jahresversammlungen eingeladen etc. Aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, als Privatperson wirklich diese Zeit zu haben oder diese Energie und dann vielleicht auch den Einfluss an meinen 1, 2, 3 Aktien, die ich von Nestlé jetzt zum Beispiel, die ja sehr hoch gewertet werden, die ich dann besitze. Gibt es irgendwie Möglichkeiten, die du kennst, wo man sich zusammenschließen kann? Also verschiedene Privatanlegerinnen eben dann zusammen,
ja,
um dann auch rechtlich irgendwie das alles gut überprüfen zu können? Weil ich kann mir vorstellen, dass man privat da gar nicht so viel Zeit dafür hat.
Genau, also ich muss auch sagen, ich war noch nie auf einer Hauptversammlung, ich will es unbedingt mal machen, weil ich einfach nicht in Einzelaktien investiere. Das sage ich aus Portfoliosicht, ich bin ja aus dem Hintergrund wissenschaftlich investieren. Mir ist das Risiko zu hoch, dass ich trotz aller Analysen doch irgendwie einen Fehler mache, aber trotzdem das, was auf den Hauptversammlungen passiert, also es passiert ja einmal im Jahr, dass jeder börsengehandelte Konzern seine ganzen Aktionäre auch einladen muss, die können dann den kritisch hinterfragen. Wenn du da dann wirklich mit einer Aktie sitzt, natürlich hast du da nicht so viel zu sagen. Außerdem hast du, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Und das Thema Nachhaltigkeit, wenn es da irgendwelche Kontroversen gibt, das ist ja auch nicht immer so leicht zu bewerten. Manchmal sind das auch Zielkonflikte zwischen Ökologie und Sozialem oder auch zwischen Artenschutz und Klimaschutz. Da gibt es aber auch Verbände, denen du zum Beispiel die Stimmrechte für deine Aktie übertragen kannst. Würde ich sofort machen, wenn ich Einzelaktien hätte. Den Dachverband kritischer Aktionäre zum Beispiel. Du kannst dich dann einloggen, da gibt es gewisse Systeme und dann kannst du wirklich sagen, ich übertrage meine Stimmrechte auf diese NGO und ich kann dann überwachen am Ende des Jahres, was hat der eigentlich gemacht mit meinen Stimmrechten. Und die machen das natürlich ein bisschen professioneller als jetzt du oder ich. Das sind dann irgendwelche Wirtschaftsjuristen, die sich da engagieren. Das heißt, die kennen auch die Sprache der großen Konzerne, die wissen, wie das abläuft. Und die haben dann Redebeiträge, die weisen zum Beispiel, jetzt bei VW war im Dezember eine Hauptversammlung, da war vom SDK, ich weiß gerade gar nicht mehr, was es ausgeschrieben heißt, ist etwas Ähnliches wie der Dachverband kritische Aktionäre, da war der Leiter von denen und hat kritisiert diese Doppelrolle vom neuen CEO von Porsche und von VW und hat halt gesagt, hey, das kann nicht sein. Das hat jetzt zwar jetzt nicht so unglaublich viel mit Nachhaltigkeit zu tun, vielleicht eher in dieser Schiene von Governance, gute Unternehmensführung. Aber so kann man auch als Einzelaktionär seine Stimmrechte abgeben und das in ganzen, ja, in professionellere Hände geben, die auch dann mehr zu sagen haben, weil die logischerweise die Kraft von vielen InvestorInnen vereinen. Und du hast aber grundsätzlich recht, die wirklich was zu sagen haben, sind die großen Fonds. Und wie das meistens abläuft, ist, zumindest bisher, dass es Fonds gibt, die dann 20 bis 200 Millionen Euro Asset under Management haben, also nicht so große Fonds. Das sind dann die Impact-Fonds, die sich Gedanken machen, die Recherchen machen und die versuchen dann, die großen Fonds auf ihre Seite zu ziehen, dass sie dann auf der Abstimmung 50% haben und ja, dann das Unternehmensmanagement zwingen, das auch umzusetzen. Das hatte ich eben das Beispiel mit dem ExxonMobil genannt. Das war sogar ein Fonds, der hatte nur $25.000 investiert. Das ist also sehr wenig. Klar, für uns als Einzelanleger ist das viel. Aber kann man sich gar nicht vorstellen, wie du mit $25.000 Aktienwert bei Exxon, diesem riesen Millionen- und Milliardenkonzern, was bewirken kannst. Aber die haben es geschafft, damals eben BlackRock und Vanguard, die zwei großen passiven Häuser, denen einfach, ich sag mal, die Idee schmackhaft zu machen. Und du musst dann natürlich mit denen in ihrer Sprache reden. Du kannst dann nicht sagen, hey, wir wollen den Planeten retten. Das interessiert die nicht. Du kannst dann aber sagen, hey, liebes BlackRock, Wenn ihr keine Klimarisiken betrachtet, werdet ihr in 10 Jahren ungeahnt hohe finanzielle Risiken haben für euer Investment. Aus denen den Gründen. Wir haben hier die Studie. Und da hat BlackRock damals gesagt, jo, stimmt, ihr habt recht. Wir unterstützen jetzt den Vorschlag, dass wir einen Nachhaltigkeitsrisiken-Report brauchen. Und so wird am Ende was bewegt. Es ist leider ein träger Prozess. Das ist natürlich eine Art von demokratischer oder ein aktionärsdemokratischer Prozess. Aber ich glaube, wir alle müssen die Geduld aufbringen. Die Welt ist nicht mehr so einfach, dass man irgendwie was in die Hand nehmen kann und es direkt die Welt verändert. Das sind natürlich ein bisschen träge Transformationsprozesse, aber das Faszinierende ist, das kann funktionieren und es hat auch schon in vielen Fällen funktioniert. Und wenn das einfach zum neuen Standard wird, und das ist ja so ein bisschen meine Vision, dass das, was auch im Grundgesetz steht, Eigentum verpflichtet und als Aktionär gehört dir ein Stück dieser Firma, dass du dich dann auch damit beschäftigst und dass du dann auch deine Werte da einfließen lässt. Und wenn wir alles tun würden, dann würden so viel weniger Skandale kommen, weil irgendwelches Unternehmensmanagement dann irgendwelche Grundwasser in Afrika abgezapft haben, um ihre Wasserflaschen zu füllen. Das würde einfach nicht passieren, weil dieses Verantwortungsbewusstsein einfach eine neue Unternehmenskultur wird.
Ja, gut zusammengefasst, genau, perfekt. Das ist auf jeden Fall ein Grund, sich da mehr zu engagieren. Und das ist auf jeden Fall gut, wenn man da ein paar NGOs kennt, die dann diese Rechte wirklich zusammenführen, wenn man sich als Privatperson einfach zeitlich nicht so einbringen kann. Deswegen ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Eine NGO, die mir tatsächlich noch einfällt, ist Urgewalt. Also Urgewalt nimmt tatsächlich auch an Aktionärsversammlungen teil. Die kann man anfragen. Was ist denn dein persönliches Herzensthema aus diesen ganzen Themenbereichen und was setzt du vielleicht gerade für verschiedene Projekte um? Weil ich weiß, du bist in ganz vielen verschiedenen Projekten aktiv. Mhm. Vielleicht kannst du uns einfach mal kurz abholen, an was du gerade arbeitest.
Gerne. Also wie gesagt, mein Herzensthema gerade ist das Thema Shareholder Activism, also dieses Engagement-Thema, weil ich einfach glaube, dass das noch so großes Potenzial hat und dafür viel zu wenig bearbeitet wird. Mhm. Diese ganzen Alternativinvestments, Startup-Investment, Wald-Investment und so weiter, die sind super. Aber ich glaube, da ist eher die Aufgabe von den Großinvestoren, die Philanthropen, die richtig viel Geld haben. Das ist eher so deren Job. Ich glaube, wir als Kleinvieh, unser Job ist es mehr so, sich zusammenzutun und diese demokratische Kultur einfach auch wieder auf dem Kapitalmarkt zu installieren. Dieses Aktionärs-Engagement-Thema. Woran, deswegen, ja, arbeite ich sehr stark daran. Das heißt, ich forsche viel herum, welche Fonds sind wirklich betreiben dieses Engagement. Ich gucke, wie funktioniert das tatsächlich, was sind die Folgen, die dann tatsächlich in der Realwirtschaft auch passieren und versuche darüber einfach über möglichst viele Kanäle aufzuklären. Zum Beispiel mit dem eigenen Podcast. Wir haben auch ein Beratungshaus gegründet, die Wertwende, wo wir Menschen im Prinzip dazu beraten, weil so gern ich es auch hätte, dass ich einfach nur ich bin ein sehr kognitiv motivierter Mensch, habe sehr Spaß zu lernen. So gern ich auch einfach nur Leute interviewen, Sachen lernen und über Sachen reden würde und alle machen es dann von selbst. Gerade beim Thema Finanzen, die allerwenigsten Menschen haben Bock auf dieses Thema. Ich glaube, die Zuhörerschaft, die hier zuhört, noch am ehesten. Ich bin einfach Ingenieur, ich bin Zahlenmensch, mich begeistert das natürlich und ich sehe da den großen Impact, aber man sieht auch, viele Menschen wollen das Thema einfach abgeben und deswegen haben wir das Beratungshaus ja da und ich schreibe auch gerade ein Buch mit der Jennifer Brockerhoff zusammen, die ist ja auch eine nachhaltige Anlageberaterin, in der Hoffnung wieder einen neuen Kanal, also nicht nur die Leute, die Podcasts hören, sondern auch die Leute, die Bücher lesen. Und die Botschaft, die ich überall reinstreue, ist wirklich dieses Thema, begreift Aktien als Eigentumsverpflichtung wirklich. Nutzt eure Verantwortung, klingt immer so mit, du musst, aber nutzt eure Gestaltungsmöglichkeit. Euch gehört ein Stück vom Unternehmen und macht das zu eurem Ding. Und genau, was mache ich sonst noch so? Ich hatte versucht, eine kleine Kampagne anzustoßen. Das ging Richtung Einzelaktien, also das, was du vorhin meintest. Ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass es diese NGOs gibt, denen man seine Stimmrechte übertragen kann. Viele Leute wissen nicht mal, dass sie Stimmrechte haben. Und da fände ich es cool, wenn in Deutschland es einfach verpflichtend werden würde, bei jeder Depoteröffnung, dass man Leute richtig aktiv darauf hinweist, hey, du hast Stimmrechte, du kannst sie übertragen, wenn du es nicht selber nutzen willst. Aber das ist gerade ein bisschen eingeschlafen, weil keiner von uns hat lobbyistische Erfahrung, weil da muss man wirklich an die Politik rangehen.
Ja, ja.
Genau, das sind so ein paar Projekte.
Das ist ja cool. Das ist ein richtig, also das wäre ein richtig guter Anstoß. Da, ich glaube, da hätten viele Interesse tatsächlich aus der Branche. Ja, also ganz, ganz viel Erfolg, falls ihr das noch weiter verfolgen wollt.
Wenn einer von euch ZuhörerInnen Lust hat, meldet euch. Wir brauchen immer Unterstützung. Ideen haben wir genug.
Super. Sehr, sehr cool. Hast du abschließend noch Tipps und Lessons learned für die ZuhörerInnen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, eine ganz wichtige Lesson ist, Nachhaltigkeit ist kompliziert. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen spielverderbermäßig, aber die Welt, es gibt auch diesen Begriff VUCA, also volatil, uncertainty, komplex und Ambiguität, also Zweideutigkeit. Nachhaltigkeit ist, die Welt an sich ist so ein globales, abstraktes System geworden und das nachhaltig zu führen ist ein komplexes Thema. Lasst euch da einfach nichts anderes erzählen. Es ist aber nicht schlimm, dass es kompliziert ist. Man kann auch Spaß darin finden, in diesem Irrgarten auch mal rumzuirren, wenn sich es manchmal so anfühlt. Aber das Schöne ist, Nachhaltigkeit am Ende des Tages ist immer eine Überzeugungssache. Und wenn ihr mit Leuten zu tun habt, achtet auf euer Bauchgefühl, achtet auf euer Menschenkenntnis. Ich sehe es ja in meiner Nische, da kommen jetzt so viele Leute aus der normalen Finanzbranche rein, die merken, hey, nachhaltige Finanzprodukte verkaufen sich gut. Denen fehlt aber die intrinsische Überzeugung und das merkt ihr. Wenn die wirklich mit dem gleichen Anzug kommen, wie der Frankfurter Bankenberater anhat und die gleiche Wörter benutzen, die gleiche Ausstrahlung haben, das sind alles geschulte Vertriebler. Lasst euch von dem, achtet wirklich auf euer Bauchgefühl und auf der anderen Seite gibt es Leute, die das wirklich, die einfach eine Geschichte erzählen, die authentischer ist und von denen kann man besser lernen, finde ich, als von den Leuten, die gerade massenhaft in diese Nische eben auch reinströmen von außen. Und was noch ein Tipp ist, auch wenn es irgendwie so kompliziert ist, lasst euch davon nicht lähmen. Fangt einfach mal an, macht das, was ihr mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, so gut wie ihr es könnt. Das heißt, fangt unbedingt an zu investieren. Und wenn ihr sagt, hey, ETFs ist ja wissenschaftlich investieren, das ist ja viel besser. Und ja, aktive Fonds können vielleicht ein bisschen mehr Engagement machen. Egal, fangt mit ETFs an und beschäftigt euch wirklich alle 3 oder 6 Monate nochmal damit. Ihr nehmt das ja mehr auf und ändert eure Entscheidung notfalls. Aber bei ETFs, wenn ihr damit anfangt, fangt halt mit BNP Paribas ETFs an und vielleicht nicht mit iShares oder Vanguard. Ist zwar auch ein ETF, genau, ein bisschen konkreter zu werden, weil BNP Paribas, also die französische Großbank, die nutzen ihre Stimmrechte richtig gut. Und da gibt es eine schöne Quelle, Share Action. Also Share heißt ja auch Aktie und Action Aktion. Da steckt ja auch dieses Shareholder Activism wieder sehr stark drin. Das ist aus Großbritannien der NGO. Die machen einmal im Jahr eine Auswertung, wie stimmen die großen Vermögensverwalter der Welt eigentlich ab auf den Hauptversammlungen. Und da sieht man, dass gerade Vanguard super schlecht Richtung Nachhaltigkeit abstimmt. BlackRock und iShares rutschen Jahr für Jahr weiter runter, weil die sich einfach zurückziehen, weil die sagen, das kostet ja Geld, dieses Engagement. Und wir haben ja in diesem ETF-Bereich einfach so einen massiven Preiskampf. Und das ist super schade. Deswegen aber trotzdem, fangt mit BNP Paribas ETFs an, MSCI World, das ist ja ein No-Brainer. Und klar, ihr könnt die letzten 15% dann noch optimieren, aber ihr habt Jahre dafür Zeit. Fangt erstmal wirklich an. Und bei aktiven Fonds, wie gesagt, muss man ein bisschen rausfinden, welche aktive Fonds machen denn wirklich Engagement. Wir haben ja bei uns auf der Webseite auch eine Vorliste, so einen Investmentkatalog, wo wir das ein bisschen zeigen wollen. Wir haben natürlich auch den Fonds-Shop, wo man dann direkt sich ein ganzes Portfolio auch, also kann man direkt ein Depot eröffnen und hat direkt ein Musterportfolio, was dann eben auch nach diesen wissenschaftlichen Investmentansprüchen, die ich mitbringe, optimiert ist, aber eben auch mit sehr engagementlastigen Fonds bestückt ist. Also wirklich, macht wirklich was, weil gerade die nachhaltigen, kritischen Menschen, das sind die Geister, die wir brauchen. Das sind aber die, die am längsten Fragen stellen und am wenigsten machen und die, ja, verschwinden dann in dieser Summe an Menschen, die halt einfach sich keine Gedanken drüber machen und einfach losinvestieren. Und das ist schade, weil wir müssen ja jetzt auch unseren Footprint auf den Kapitalmarkt stempeln, damit der sich jetzt anfängt zu transformieren.
Ja, super, sehr, sehr gut und toll, dass du das mit den iShares und BlackRock und den anderen Gesellschaften noch angesprochen hast. Super.
Ja.
Danke, Nick, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut und toll, dass wir das Thema Impact Investing noch ein bisschen näher beleuchten konnten. Danke dir sehr.
Super gerne.
Ja, ich hoffe, ihr konntet viel von der Folge mitnehmen. Die Links zu allen genannten Dachverbänden und wo ihr im Rahmen des Shareholder Activism aktiv werden und eure Aktionärsrechte übertragen könnt, habe ich euch in die Shownotes gesetzt. Noch ein Tipp zum Schluss. Am 1.2. hat Finance for Future ein Webinar zum Thema nachhaltiger Wandel durch Aktionärsrechte. Wird bestimmt sehr interessant und da könnt ihr bestimmt auch sehr viel mitnehmen. Schaut einfach mal vorbei auf der Instagram-Seite von Finance for Future oder auch auf der Website und dann findet ihr den Link und könnt euch anmelden. Weiterhin ganz viel Spaß beim Einlesen und beim Aktivwerden und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin!